Die Stadt ist eng bebaut. Die Mühsal eines Bebauungsplanes bleibt den Häuslebauern erspart. Jeder baut, wie er Lust hat. Entsprechend durcheinander und eng ist es in der Stadt. Zum Schutz vor Feinden und wilden Tieren umgibt eine Mauer die Stadt. Wenige Stadttore erlauben es, in die Stadt hinein und wieder hinauszukommen. Morgens zur Feldarbeit hinaus und abends wieder nach Hause. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So beten wir schon mit dem Psalmen. Ich habe Ihnen die Skizze, den Grundriss eines Stadttores, eines solchen Stadttores mitgebracht, irgendwo aus Israel. Links der schwarze Streifen, den Sie sehen, das ist ein Teil von der Stadtmauer. Dann dieser große Komplex, das ist das Tor, das mächtige Tor und in der Mitte ein schmaler Durchlass mit so ein paar Nischen, die nochmal zur Verteidigung dienen im Zweifelsfall. Und dann stadteinwärts ein bisschen Platz, aber dann kommen auch schon gleich die ersten Häuser links und rechts, sodass wenig Platz ist. In der Stadt selber gibt es keine öffentlichen Gebäude, keine freien Plätze. Wenn man sich trifft, dann hier am Stadttor. Auf dem kleinen Platz an der Innenseite oder vielleicht außen oder je nach Bauart auch im Tor selber. Hier am Tor fand vielleicht ein kleiner Markt statt. Hier wurden Nachrichten umgeschlagen, denn da gingen ja die Leute rein und raus, da konnte man gleich mitkriegen, was ist los, was weiß wer, was ich noch nicht weiß. So die letzten News vom Coronavirus oder so. Und hier wurde Recht gesprochen. Wenn es einen Fall gab, trafen sich die Ältesten der Stadt, um diesen Fall zu klären. Königliche Beamte gab es erst spät und in den meisten Kleinstädten wohl nur selten. Es trafen sich die ältesten Männer der Stadt als Richter. Schöffen vielleicht, würden wir vielleicht sagen. Laienrichter, die jetzt die örtlichen Fälle zu entscheiden hatten. Maßstab dafür war immer das Gottesrecht, also die Gebote, die Gott seinem Volk Israel mitgegeben hat. Wenn in dem heutigen Gotteswort, das wir gleich hören, vom Tor die Rede ist, dann geht es genau um diese Situation. Hinter dem Tor begann, und das kann man sehen, eben gleich die Bebauung. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Ein erstes, naja, das kennen Sie so aus neutestamentlichen Zeiten, das ist jetzt so eine Normalfassung eines kleinen Häuschens. Ein großer Raum, ein Dach oben drüber und fertig. Billige, einfache Lehmziegel, Knüppeldach und das war's. So hat der normale Israelit gewohnt. Aber es gab auch andere Fassungen. Ein weiteres Bild. Dieses Häuschen ist von anderem Kaliber. Alles, was Sie hier sehen, gehört zu dem einen Haus. Es ist teilweise rekonstruiert, deswegen sind die Wände ein bisschen glatt. Die Grundfläche dieses Hauses, Kleinstadt in Israel, 23 mal 22 Meter. Ja, wie viel haben wir hier? 10, 12? Also viermal so groß wie dieser Raum. Auch hier sieht man Lehmziegel. Was man jetzt hier auf der Darstellung bei dem Licht gerade schlecht sehen kann, die Sockel sind alle aus steinernen Quadern gemauert. Dieses Haus hat Bestand. Das Haus hat einiges mehr gekostet als so ein einfaches aus Lehmziegeln. Das ist die Stadtbebauung. Wir gehen nochmal zurück. Und jetzt sind wir gleich, das Licht können wir ruhig lassen, wir gehen nochmal ein Bild weiter. Also, wir sehen uns jetzt gleich mit dem, was wir von Amos hören, immer wieder in diese Situation am Tor versetzt. Denn für diese Menschen in einem solchen Ort, in dieser Bebauung mit diesem Stadttor, hat Amos eine Botschaft. Und dazu hören wir jetzt den Predigttext aus Amos 5. Ich lese uns einige Verse vor. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba. Denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann, zu Bethel, die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Sie, die sowas tun, sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viele sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr euch sonst rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr: Es wird in allen Gassen Wehklagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen: Wehe, wehe. Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Herr Jesus, du hast uns dieses Wort mitgegeben, in deinem Wort der Heiligen Schrift. Du meinst, dass es auch für uns etwas zu sagen hat. Ich bitte dich, öffne unsere Sinne und Herzen, dass wir recht hören. Amen. Liebe Gemeinde, suchet mich, so werdet ihr leben. So beginnt Amos in diesem Absatz. Mitten in einer blühenden Kultur, mitten in einer Zeit politischer Stabilität, die Israel lange nicht gehabt hat, mitten in dieser Zeit ruft Amos im Auftrag Gottes: Suchet mich, so werdet ihr leben. Das heißt doch im Umkehrschluss: Ihr habt das Leben noch gar nicht. Jedenfalls das wahre Leben noch nicht. Euer Wohlstand gedeiht prächtig, eure Heiligtümer im Land sind gut besucht. Aber aus der Perspektive Gottes fehlt das Entscheidende: Er selbst. Nur mit Gott zusammen wird der Mensch zum Menschen, wird das Leben zum Leben. Nur wenn der Schöpfer auch der Lenker unseres Lebens ist, kann das Leben wirklich gut werden. Alles andere sieht vielleicht gut aus, ist es aber aus der Perspektive Gottes noch nicht. Es fehlt der nötige Tiefgang. Suchet mich, so werdet ihr leben. Was haben Sie zuletzt gesucht? Ich habe gestern Bilder gesucht für diese Predigt. Ich hatte eins im Auge. Ich habe gedacht, es muss doch irgendwo sein. Aber es war weg. Irgendwie verloren gegangen. Und dann habe ich das Internet befragt mit den Bildern. Wenn Gott nun seinen Menschen zuruft: Suchet mich, könnte es dann sein, dass wir auch etwas verloren haben? Ihn? Die echte innige Beziehung zu Gott als dem Herrn? Ja, früher mal, da gehörten wir zusammen, Jesus und ich. Und heute? Ich kenne viele Menschen, die haben ihren Glauben nicht einfach mit einem großen Knall aufgegeben. Er ist mehr verdunstet. Er ist langsam aber sicher verschwunden und spielt irgendwann keine Rolle mehr im Leben. Heute Morgen, mitten in der Aufregung um den Coronavirus, ruft uns Jesus zu: Suchet mich, so werdet ihr leben. Aber, und jetzt kommt ein ganz seltsames Aber, das wäre das zweite: Suchet mich nicht in Bethel und anderswo. Wenn diese Ortsnamen auftauchen, Bethel und Gilgal und Beersheba, dann leuchten eigentlich die Augen der Menschen in Gottes Volk auf. Denn in Bethel, da war es doch, wo der lebendige Gott dem Jakob begegnet ist. Da hatte er den Himmel offen gesehen. Vielleicht haben Sie Bilder von der Himmelsleiter im Kopf. Da hatte schon sein Vater Abraham, dem Gott Israels, einen Altar gebaut. Bethel, das war die Stelle, wo man Gott treffen konnte. Gilgal, das war der erste Ort bei der Landnahme Israels nach der Durchquerung durch den Jordan. Da waren sie zurückgekehrt zu den Geboten Gottes. Da hatten sie die Beschneidung als Bundeszeichen wieder eingeführt. Da hatten sie Passa gefeiert. Da hatten Samuel und Saul Gott ihre Opfer gebracht. Gilgal, ein Ort der Gottesbegegnung. Und in Beersheba war Isaak seinem Gott begegnet. Also, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da war er zu treffen. Und darum pilgerten die Leute dahin, so wie manche nach Rom oder zu Hensoldshöhe. Ich wurde vor dem Gottesdienst darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns hier im Bethelsaal befinden. Gehe nicht nach Bethel, es wird zunichte werden. Steht da im Blick auf das historische alttestamentliche Bethel. Und jetzt warnt Amos, suchet nicht Bethel, denn Bethel wird zunichte werden. Suchet nicht Gilgal, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden. Geht nicht nach Beersheba. Warum? Was ist denn da falsch? Wir sollen doch Gott suchen, haben wir doch gerade gehört. Dann müssen wir doch auch dahin, wo man ihn seit alters her treffen kann. Wo ist das Problem, Gott? Warum kann man dich denn da jetzt nicht mehr treffen? Ganz einfach, sagt Gott durch den Propheten. Ihr rühmt euch, dass ich bei euch sei, aber ihr missachtet meinen heiligen Willen. Solange ihr einen Nutzen davon habt, sind euch meine Gebote recht. Aber wenn sie euren Plänen entgegenstehen, dann nutzt ihr alle Macht, die ihr habt, um euren Willen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Haben Sie es noch im Ohr, was da in Israel los war? Sie hassen den, der sie im Tor zurechtweist. Und sie verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Wohlgemerkt nicht irgendeine Wahrheit und ein willkürliches Recht, sondern Gottes Wahrheit und Gottes Recht. Und weil manche das nötige Kleingeld haben, werden die Richter im Tor bestochen. Nun zählt nicht mehr das Recht, sondern das Geld und die Macht. Und wer leidet darunter am meisten? Die, die keine Macht haben und wenig Geld. So werden die Armen im Tor, also vor Gericht, unterdrückt und Wucher macht sich breit. Wenn Machthaber und Richter unter eine Decke stecken, haben die Armen und die wirklich Gerechten keine Chance. Und das gibt's bis heute. Wenn ich es richtig sehe, haben wir es in den letzten Monaten immer wieder aus der Türkei gehört, aus Russland. Und das war auch im alten Israel nicht anders. Und darum sagt Gott nein. Nein zu Bethel und Gilgal und Beersheba. Nein, dort werdet ihr mich nicht mehr treffen. Im Gegenteil, jetzt werdet ihr mich ganz anders kennenlernen. Eure so sicher gebauten Häuser aus festen Quadersteinen, für die Ewigkeit gebaut, sie bieten euch keine Sicherheit mehr. Und eure fest eingeplanten Vergnügungsstunden mit bestem Wein aus euren feinen Weinbergen könnt ihr abblasen. Zerstörung der Städte und Exil für die Menschen sind in Sichtweite. Die Leute in Israel dachten, Gott ist doch bei uns. Da kann uns nichts passieren. Aber sie wollten ihren Alltag nicht von Gott bestimmen lassen. Ihr Geschäftsleben, ihre Eheverhältnisse, ihre Rechtsprechung, ihr Verhältnis zum Mitmenschen und vor allem zum schwachen Mitmenschen. Ich habe länger überlegt, ob ich an dieser Stelle Beispiele aus unserem Alltag erzählen soll, von Korruption und Amtsmissbrauch, vom Austricksen von Rechtsgütern und der eigenen Vorteilsnahme zu Lasten anderer. Aber wenn ich jetzt so Beispiele aufzähle, dann könnten wir uns alle wohlig zurücklehnen und sagen, das betrifft nur die anderen, mich nicht. Und darum lasse ich den Spiegel des Wortes Gottes einfach so stehen, mit der dringenden Frage, lebst du im Willen Gottes? Nach seiner Gerechtigkeit, auch im Blick auf dein Geld, und deinen Einfluss. Noch einmal ruft Amos dem Volk Gottes zu, sucht das Gute, auf das ihr leben könnt. Wenn ihr also wirklich Gott sucht, den lebendigen Herrn und nicht nur eine religiöse Beruhigungstablette, dann geht das Hand in Hand mit dem Einsatz für das Gute, für das Recht. Übrigens für das, was Gott für Recht hält und nicht für das, was Menschen gerade für richtig halten. Ich sage es mal so persönlich, ich bin dankbar, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass es stabile Strukturen gibt, auf die ich mich verlassen kann, in der nicht jeder machen kann, was er will und für richtig hält, auch wenn ich mich manchmal über manches Gesetz ärgere. Wir hatten über unsere Gemeinden früher in Essen und in Nümbrecht viele Jahre Kontakt nach Tansania. Ich fand es unerträglich, wenn Hilfslieferungen im Hafen feststeckten, weil die Staatsangestellten kein Schmiergeld bekamen. Das war normal. Und weil wir als kirchliche Organisation kein Schmiergeld zahlen wollten, blieben die Sachen eben da liegen, bis sie vergammelt waren oder bis irgendjemand vielleicht doch Lust hatte, was zu tun. Ich erinnere mich an einen Bericht, es dankte einmal ein tansanischer Minister unserer beauftragten Presbyterin für unseren Einsatz. Der Minister dankte uns. Er sagte, gut, dass Sie die Finanzen direkt hierher bringen und nicht über meine Behörden. Sonst kämen Sie nicht richtig hier an. Also, Dank für einen Rechtsstaat, in dem wir leben, in dem vieles gut geregelt ist. Aber mich beschleicht auch eine Sorge. Bei der Frage, was gut ist, auch für uns in Deutschland, orientieren sich immer weniger Menschen am Willen Gottes. Aufgeschreckt hat mich zuletzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. Nun weiß ich auch aus der Seelsorge, welche Not hinter Selbsttötungen steht. Wie eng der Blick eines Menschen werden kann, der keinen Ausweg mehr sieht. Wie schrecklich Schmerzen sein können, manchmal noch mehr die Angst vor den Schmerzen. Aber nun zu behaupten, dass der Mensch das Recht hat, seinem Leben ein Ende zu setzen und das Recht, sich dafür die nötige Hilfe zu holen, das finde ich entsetzlich. Hilfe ja, aber doch nicht dazu, dass sich jemand umbringt. Mein Leben liegt doch in Gottes Hand. Er ist der Herr über Leben und Tod und sonst keiner und auch ich selbst nicht. Ich gehöre doch nicht mir, sondern meinem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr umkehrt von euren bösen Wegen und nun das Gute sucht, vielleicht, so ruft es Amos seinem Volk zu, vielleicht wird Gott euch doch gnädig sein, wenigstens einen kleinen Rest in Gottes großem Volk. Merken Sie, da klingen schon Zweifel an, ob Israel den Bußruf von Amos wirklich hören wird. Ob es vielleicht am Ende doch nur noch ein paar sind, die überhaupt zuhören, weil der Rest längst auf Durchzug gestaltet hat. Und bald darauf lässt Amos das Vierte sagen, weil ihr mich, Gott, nicht gesucht habt, ist mein Gericht unausweichlich. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr, also feierlicher geht's gar nicht. Es wird in allen Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, wehe, wehe. Man wird dem Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Ja, Gott ist tatsächlich da. Genau so, wie ihr euch gerühmt habt. Ihr habt doch gesagt, Gott ist bei uns. Ja, er ist da. Der Herr, der Gott Zebaoth, der Allherr, aber er lässt nicht mit sich spielen. Sein Wille gilt. Und wer Gott verachtet, wer den Mitmenschen als Mitgeschöpf Gottes verachtet, der bekommt es nun mit Gottes Gericht zu tun. Israels Ende ist in sich. Der Prophet hört schon die Totenklagen. So endet unser Abschnitt. Ist damit jetzt alles gesagt? Auch für uns heute? Ich will nichts vom Ernst des Wortes Gottes zurücknehmen. Und dieser Ernst gilt ja nicht nur dem ersterwählten Volk Israels. Es entspricht Gottes Wesen, auch für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen bis heute. Seine Gebote gelten, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen. Aber ich glaube auch, dass wir noch einen kleinen Schritt weitergehen sollten. Noch einmal wieder unter der Überschrift: Suchet mich, so werdet ihr leben. Ja, ich glaube, dass es Gott ernst meint, mit seinem heiligen Willen, auch bei uns und nicht nur bei den anderen. Ich glaube, dass Gott es ernst meint, auch mit dem Schutz machtloser Menschen. Bei Jesus sehen wir, dass der Wille Gottes für alle Menschen gilt. Er gilt nicht nur für unsere Taten, sondern auch schon für unsere Worte und Gedanken. Und so kommt am Ende niemand auf dieser Welt an Gottes Gericht vorbei. Aber nun will ja Gott unser Leben und nicht unseren Tod. Und darum findet Gott einen einzigartigen Ausweg. Jesus tritt an unsere Stelle. Das ist das Geheimnis der Passion Jesu. Gott nimmt sein Gericht nicht zurück. Er sagt nicht, ist doch egal, wie ihr lebt, macht weiter so. Sein Gericht kommt und er vollzieht es, aber er vollzieht es stellvertretend an Jesus. Er belehrt Jesus mit unseren Freveltaten, mit unseren Sünden, damit wir eine Zukunft haben, damit nicht alles zu Ende ist, damit wir leben können, für immer und ewig. Von Jesus her hören wir neu: Suchet mich, so werdet ihr leben. Denn er ist ja das Leben selbst und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das aber gilt: Wer Jesus sucht, der findet das Leben. Das ist sein Versprechen. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Und das gilt Ihnen allen. Amen. Ich möchte beten.